Die Summe aus 1 und 1 ist größer als 2. Das ist durchaus eine Herausforderung. Ich halte es für zentral, dass es passiert. Und ich glaube auch, dass das gemeinsame Verständnis für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und die unterschiedlichen Realitäten total gewinnbringend ist, um in die Kooperation zu kommen. Der Kuchen ist immer noch viel zu klein für die Bildungswelt. Schauen wir uns gemeinsam an, wie wir ihn am besten bespielen.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen zurück zu Inside Impact. Inside Impact, das ist der Podcast mit Wirkung hier an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, wir sind mitten in unserem Schwerpunkt zum Thema Kooperationen und geneigte Podcasthörerinnen, geneigte Podcasthörer wissen, wenn wir ein Thema angehen, dann machen wir das nicht alleine. Nein, wir holen uns tatkräftige Unterstützung ins Studio und das ist auch heute wieder der Fall. Bei mir ist Lisa Maria Sommerfein. Lisa Maria, du bist Generalsekretärin der Mega Bildungsstiftung und ja, für Kennerinnen, sage ich mal, der Social Entrepreneurship Bubble in Wien, ja auch schon lange in diesem Feld unterwegs. Magst du dich kurz mal vorstellen? Zuerst mal vielen Dank, dass du da bist und deinen Weg so ein bisschen skizzieren.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ein herzliches Hallo auch von mir. Wir nehmen ja auf der WU auf. Da hat mein Universitätsweg auch gestartet. Ich habe an der WU Volkswirtschaft studiert, nicht an diesem schönen Campus, sondern noch an der alten. Aber es bringt immer gute Erinnerungen hoch, wieder da zurückzukehren. Genau, also ich habe ursprünglich an der WU studiert, auch nebenbei Psychologie in der Hauptuni, war in der ersten Group als Student Analyst tätig und bin dann sehr schnell in den Bildungssektor gewechselt, habe das Teach for Austria Fellow Programm absolviert, 2014 bis 2016. Das heißt, ich habe 2 Jahre an einer neuen Mittelschule unterrichtet im 10. Bezirk bei dem Verteilerkreis Stadt auswärts. Für mich eine ganz neue Welt in Wien auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das waren 2 total lehrreiche und prägsame Jahre. Kinder und Jugendlichen aus ganz anderen Lebensrealitäten begleiten und unterrichten zu dürfen. Genau, das war 2014 bis 2016 und die Zeit war total lehrreich und spannend und da habe ich auch meine 2 MitgründerInnen Julian und Nina kennengelernt, die waren Teil meiner Teach for Austria Kohorte und wir haben 2015 schon entschieden, die Kooperation zwischen uns 3 Personen funktioniert so gut, wir wollen gründen und das Team gab es, bevor es die Gründungsidee gab, das heißt, wir haben uns als kooperatives Team gefunden, haben die Köpfe zusammengesteckt, haben uns unterschiedliche Gründungsideen überlegt und sind dann live gegangen, wie man das so schön sagt, Mitte 2016 mit unserem ersten Social Impact Venture, MTOP damals. Für uns war das die Antwort auf die Migrationsbewegung, die damals voll im Gange waren. Ganz viele Menschen sind nach Österreich gekommen. Wir haben unterrichtet an Schulen, wo Kids Migrationsgenerationen 1., 2., 3. Generation waren und wir haben befunden, wir wollen, dass die Kinder der Menschen, die 2015, 2016 nach Österreich kommen, mal einen besseren Start haben werden, als das, was wir in den Klassen gesehen haben. Und das war unser Startimpuls unserer ersten Gründung, damals 2016, ein Arbeitsmarktintegrationsprogramm für Geflüchtete. Das gibt es nach wie vor, wird heuer 10 Jahre alt, das sage ich durchaus mit Stolz. Und dieser Gründungsspirit hat uns 3 nicht losgelassen. Also wir haben dann in den Folgejahren neue Ventures mit auf den Weg gebracht und auch mit 2022 die Dachmarke Wirkt darüber gebaut, eine Dachmarke, die als Social Impact Venture Builder agiert, also einfach Organisationen im Sozial- und Bildungsbereich aufbaut, begleitet und auch im besten Fall systemisch verankert. Daher komme ich. Das hat meine letzten 10 Jahre geprägt. Soziales Unternehmertum mit allen Höhen und Tiefen. Genau. Und letztes Jahr hat sich dann die Möglichkeit aufgetan, meinen Standort, meine Perspektive zu wechseln. Und seit Mitte Oktober 2025 darf ich die Mega Bildungsstiftung als Generalsekretärin leiten.
Sehr schön. Also in sehr kurzer Zeit sehr viel reingepackt, was denn da alles passiert ist. Dennoch, was man so ein bisschen raushört, ist diese Schnittstelle Bildung, Innovation und Wirkung. Was ist da das Spannende für dich? Oder warum ist das das, was du vielleicht auch am brennendsten siehst oder am wichtigsten?
Sind ganz unterschiedliche Aspekte. Bildung ist für mich ein Sektor, ein Handlungsfeld, der uns alle betrifft. Jeder von uns war mal in der Schule. Lebenslanges Lernen ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch in dieser schnelllebigen, agilen Welt irgendwie am Ball zu bleiben. Also Bildung betrifft uns alle und Bildung hat einen wahnsinnigen Hebel. Bildung wird in Österreich immer noch vererbt. Wir haben ein Bildungssystem, das Chancenungerechtigkeit verstärkt. Das heißt, da liegt wahnsinnig viel Potenzial im Bildungssektor, einfach die Menschen zu dem zu machen, was sie sein können, aus ihnen das Beste rauszuholen und damit einerseits an Lebensqualität und Selbstbestimmung für jede Einzelperson als Wirtschaftsstandort zu florieren, wenn wir einfach Menschen haben, die wissen, was sie gut können und vieles gut können und das auch im Arbeitsmarkt verankern. Und in Summe ist das auch ein volkswirtschaftlicher Garant für einen florierenden Standort. Deshalb fasziniert mich der Bildungsbereich und wir reden hier immer von großen Systemen. Letztendlich ist jeder Bildungsweg aber doch sehr individuell und unterschiedlich. Also es ist so auf der individuellen Ebene ganz anders und systemisch total relevant. Jetzt ist unser Bildungssystem ein Tanker, groß, ist auch herausfordernd. 6.000 Schulen in Österreich, wenn man Bildung mal schulisch sieht, Bildung ist ja viel mehr als Schule, aber 6.000 Schulen so zu orchestrieren, dass diese individuellen Bildungswege tatsächlich zu dieser florierenden Persönlichkeit werden, das ist durchaus eine Herausforderung. Also ein System so zu gestalten, dass man es als System führt, aber Individualität zulässt, das finde ich total spannend. Und Wirkung ist was, was mich antreibt. Bildung hat ganz viel Potenzial. Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben, dort Schritte zu gehen, um größere Wirkung zu erzielen. Und ja, das ist für mich die Schnittstelle. Bildung als gesellschaftsrelevantes Thema, das ganz viel möglich machen kann. Innovation in einen Sektor bringen, der einfach von ganz unterschiedlichen Akteuren getrieben wird und auch von großen Institutionen, die natürlich eine gewisse Trägheit mit sich bringen, getragen wird, dort Innovation reinzubringen, um Stoßrichtungen zu geben, die in Richtung Wirkung gehen. Das ist für mich die Schnittstelle, die es spannend macht.
Und eine Schnittstelle von Individualität hin zum Systemischen, die ja vielleicht auch den Weg ein bisschen da auch mitskizziert. Du hast gesagt, mit Teach for Austria ja durchaus in Schulen gewesen, mit SchülerInnen individuell gearbeitet, hin zur Gründungsjourney, bis hin jetzt mit der Mega-Bildungsstiftung in etwas, was man vielleicht einen Ökosystemakteur nennen kann. Wir haben über Teach for Austria kurz geredet, über Wirkt, über die Mega auch. Vielleicht trotzdem ganz kurz. Mega-Bildungsstiftung, was ist euer Ansatz? Was macht ihr da? Warum braucht es die Mega-Bildungsstiftung?
Genau, die Mega-Bildungsstiftung gibt es seit 6 Jahren. Unser Ziel ist es, Bildungsinnovation in Österreich voranzutreiben. Wir tun das vor allem aktuell in 2 Säulen. Wir agieren als Förderstiftung, wir vergeben Fördergelder. Umtriebige Personen in der Bildungsszene kennen die Mega-Bildungsmillion, die 6 Jahre stattgefunden hat. Das heißt, wir haben dort immer Projekte gefördert im Bereich Chancen, Fairness und Wirtschaftsbildung. Das ist die Förderungsseite und die Mega-Bildungsstiftung macht aber auch auf der operativen Seite einiges. Wir verstehen uns als Netzwerkknotenpunkt, als Orchestrations Akteur, der einfach unterschiedliche Stakeholder zusammenbringt in unterschiedlichen Eventformaten, in Veranstaltungen, um Themen sichtbar zu machen, besprechbar zu machen und einen Bildungsdiskurs voranzutreiben. Was es noch bei der Mega gibt, ist die Mega Academy, ein Weiterbildungsprogramm oder ein Capacity Building Programm, wie man so schön sagt, für unsere Portfolio-Projekte. In den letzten 6 Jahren sind da 92 Organisationen durchgelaufen. Es ist total schön zu sehen, wie breit das gewachsen ist. Genau.
Das heißt, da gibt es schon ein paar Fragen, die da heraussprießen aus dem Frühlingsboden zum Thema Kooperation natürlich. Vielleicht ganz kurz dazu, wenn du an dieses Wort denkst, was bedeutet das für dich ganz persönlich? Was ist Kooperation und ja, warum ist das relevant?
Ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht in Vorbereitung auf heute und was mir total stark kommt, ist das Bild, die Summe aus 1 und 1 ist größer als 2. Das ist für mich Kooperation. Wenn sich unterschiedliche Personen, Akteure einem gemeinsamen Ziel verschreiben, dann entsteht da ein Momentum eine Kraft kommt im Schwung, die größer ist, als jeder Einzelne oder jeder einzelne Akteur bewegen könnte. Und das ist das Schöne an Kooperation. Und gerade wenn wir über Wirkung sprechen, dann braucht es ganz viele unterschiedliche Pfade, die ein Wirkungsziel bearbeiten, damit hier tatsächlich was in Schwung kommt. Und das bedeutet für mich Kooperation. Unterschiedliche Personen als Individuen, als Rollen in Organisationen oder auch Akteure, die sich einem gemeinsamen Ziel verschreiben und gemeinsam kooperativ in die gleiche Richtung wirken.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ein Bild, das aber vielleicht auf den Boden zu bringen, ja nicht immer was ist, was sehr, sehr einfach, was sehr, sehr leicht funktioniert. In deiner Erfahrung jetzt als Gründerin, als eben Teach for Austria Fellow, aber auch eben in der Bildungsstiftung, kannst du da irgendwie ein Beispiel liefern, eine Kooperation, die dich vielleicht besonders geprägt hat?
Ich habe zwei Beispiele mit, eins aus meiner Teach for Austria Zeit und eins aus meiner Zeit als Sozialunternehmerin. Ich fange mit dem ersten an aus dem Klassenzimmer. Ich hatte einen Schüler, der ist ein bisschen durchs System gefallen, war mit 15 in der zweiten Klasse, Mittelschule, war aber schon im 10. Pflichtschuljahr. Es war klar, am regulären Weg wird er seinen Pflichtschulabschluss nicht erreichen, weil nach 11 Schuljahren sagt das System, danke, Schulpflicht beendet, auf Wiedersehen. Und der Schüler damals hat verstanden, an welcher Schnittstelle er steht oder auch an welcher Sollbruchstelle und hat proaktiv nach Kooperation gefragt. Frau Lehrerin, können Sie mir helfen? Ich will einen Job. Nicht so leicht, jemanden aus einer zweiten Klasse Mittelschule in eine Lehrstelle zu bringen. Ich habe dann externe Leute in die Klasse eingeladen und wir haben es dann als kooperativen Kraftakt geschafft, mit Begleitung in Bewerbungsprozessen, mit Door-Opening-Gesprächen bei unterschiedlichen Unternehmen, dass tatsächlich dieser Schüler aus der zweiten Klasse als 15-Jähriger in eine Lehre gestartet ist. Das war durchaus mit Risiken verbunden von allen Seiten. Das Unternehmen hat sich gefragt, boah, wir geben da jemandem eine Chance, der es regulär nicht geschafft hätte, geht das aus? Ich habe mich dafür ausgesprochen, ich begleite diesen Schüler, war mir auch unsicher, schaffe ich das, kann ich das, liegt das in meinem Wirkungskreis, dass der das solide schafft. Das ist jetzt über 10 Jahre her, er hat die Lehre abgeschlossen, hat den Meister gemacht, steht mit beiden Beinen im Leben und das war von allen Seiten auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ein Beispiel für Kooperation, wo es auch darum geht, dass jeder vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht, aber wenn alle Beteiligten das machen und dieses Ziel haben, diesen Schüler einen Weg zu bereiten in den Arbeitsmarkt, in die Selbstbestimmung, in die Selbstständigkeit, dann hat sich das total ausgezahlt. Und das ist was, was mich immer noch total berührt, dass man so kooperativ Weichen stellen kann. Das hätte ich als Einzelperson gar nicht geschafft, aber mit den richtigen Partnern on board war das eine total schöne und emotionale Kooperationsgeschichte für mich.
Inside Impact.
Genau, das ist die eine. Und die andere ist auch eine Geschichte, die mir immer wieder auch zeigt, dass man oft gar nicht weiß, was aus Kooperationen entstehen kann. Und dann ist man am Ende überrascht, dass es viel besser und größer geworden ist, als man eigentlich intendiert hat. Das beschreibt einen Gründungsprozess von einem Wirkt Venture. Der geht ins Jahr 2022 zurück. Wir haben bei Wirkt irgendwann gestartet, uns zu überlegen, wie finden wir eigentlich Lösungen für gesellschaftliche Probleme, aus denen wir Impact Ventures bauen. Und haben uns gedacht, eigentlich wäre es viel besser in Kooperation zu denken und zu arbeiten und zu bauen, als wir machen das als Team im kleinen Kämmerchen und sind rausgegangen und haben einen Innovationsprozess gestartet mit unterschiedlichsten Akteuren aus dem Bildungsbereich, mit Bildungsstiftungen, mit Lehrkräften, mit Leuten aus der Verwaltung und haben uns die Frage gestellt, wie kann man den Beruf der Lehrkraft stützen, weil gerade in einem System auch mit Lehrkräftemangel quasi die noch beständig da sind, die müssen wir bestärken und haben da ein halbes Jahr lang in unterschiedlichen Formaten Interviews geführt, Innovationssprints gemacht und dann kamen Ideen raus, die werden niemals aus unseren Köpfen entstanden, weil wir so viel Input von außen bekommen haben und wir haben uns dann gemeinschaftlich für die Umsetzung einer entschieden, der Teacher Support, eine Anlaufstelle für Lehrkräfte, quasi ein Rad auf Draht für Lehrkräfte, wenn man das salopp sagen will. Das funktioniert weniger als Telefonhotline als kollegiale Fallberatung. Wir waren ehrlicherweise gar nicht so überzeugt am Anfang, ob das denn funktioniert. Aber wir haben uns dazu verschrieben, das auszuprobieren, was da rauskommt. Und es ist beeindruckend, was der Teacher Support für eine Nachfrage hat. Obwohl es ganz wenig Marketing gibt, das ist ganz viel Word of Mouth und zeigt einfach nur, dieser kooperative Ansatz in der Ideengenerierung hat total viel Qualität und ist sehr viel treffsicherer, als ich gründe das, was aus einem Impuls heraus gerade entsteht. Und auch das ist für mich eine wirklich akteursübergreifende Kooperationsgeschichte, die ich total schön finde, weil Ja, weil gemeinschaftlich Ideen, Lösungen, Startups entstehen, die wahrscheinlich eine höhere Treffsicherheit haben, als das alleine im Kämmerchen sitzen und seine Ideen zu Papier zu bringen.
Sehr schön. Etwas, was man vielleicht an ohne nicht immer so gerne hört. Stichwort Elfenbeinturm. Es macht Sinn, dass man rausgeht.
Absolut.
Und natürlich zwei Beispiele, die sehr schön zeigen, dass 1+1 wirklich mehr als 2 sein kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, Stiftungen. Du bist jetzt natürlich Repräsentantin einer Stiftung, der Megabildungsstiftung. Und Stiftungen natürlich im Ökosystem soziale Innovation, Social Entrepreneurship, vielleicht aber auch in Bildungsinnovationen, sehr, sehr wichtige Akteure. Wie würdest du denn die Rolle in Österreich so ein bisschen sehen? Was können Stiftungen leisten? Was kann vielleicht auch die Megabildungsstiftung speziell leisten? Was auf anderem Wege vielleicht nicht so gut funktionieren würde sonst?
Ich sehe die Rolle von Stiftungen gerade eigentlich in drei Bereichen. Das eine ist natürlich die finanzielle Komponente, also gewisse Ideen und Lösungen finanziell zu unterstützen, zu begleiten, zu ermöglichen. Das kann in zwei Varianten passieren, initial als Start oder dann auch für einen nächsten Skalierungsschritt. Aber die Förderungskomponente ist eine sehr zentrale. Die zweite, die nicht minder wichtig ist, ist das Capacity Building von diesen Organisationen. Also gerade im Ökosystem haben wir eine wachsende Anzahl an Gründungen, an Social Businesses, an Bildungsinitiativen, was total schön ist, weil man sich welche Energie da ist, um Innovation in Gang zu bringen. Und Stiftungen haben hier auch die Rolle, diese weiterzuentwickeln, den Nährboden zu bereiten. Wie kann man von einer Idee in eine wirklich stabile Organisation wachsen? Was sind da für Stolpersteine? Ich glaube, Stiftungen bilden dann einen sehr schönen Rahmen, diesen Weg einfach auch einen Schritt zu bereiten. Und auch da immer wieder die Kooperationsmöglichkeiten auch vor Augen zu halten. Und das bringt mich auch zum dritten Punkt. Das ist Netzwerk. Netzwerk ist so ein inflationärer Begriff. Aber ich glaube tatsächlich, Räume aufzumachen, wo Kooperation entstehen kann. Das geht von klassischen Veranstaltungen über kuratiertes Netzwerken, über Verknüpfen von unterschiedlichen Playern. Wir bezeichnen uns auch oft gerne als ein Netzwerkknotenpunkt. Da laufen von unterschiedlichen Akteuren und Welten ganz viele Netzwerkkontakte zusammen und da so ein bisschen die richtigen Personen zu vernetzen, das halte ich für sehr, sehr zentral. Und was Stiftungen mit all diesen Aktivitäten natürlich tun, ist eine Bewusstseinsbildung zu machen für gewisse Themen, die einfach da sind und die auch eine Sichtbarkeit verdienen.
Mhm. Das heißt dreierlei eigentlich die Tätigkeiten, wenn man sie gruppieren möchte, in einer Stiftung, die du da siehst. Was ist da der große Unterschied zu anderen AkteurInnen vielleicht auch? Also jetzt könnte man sagen, auch staatliche AkteurInnen können es schaffen, dieses Triumvirat auf die Beine zu stellen. Tun sie auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Was ist da der Kern, warum das bei Stiftungen vielleicht anders oder vielleicht sogar besser laufen kann?
Ich glaube, es ist einfach eine andere Zielgruppe und ich sehe das auch total komplementär oder kooperativ. Wenn wir jetzt das Bildungssystem anschauen, das Bildungsministerium ist für 6.000 Schulen verantwortlich. Dass das Bildungsministerium Lösungen initiiert, die mal bei 2 Schulklassen anfangen, ist wahrscheinlich der falsche Fokus von einem Bildungsministerium. Eine Stiftung kann das aber sehr gut tun. Also für mich ist die Stiftungswelt schon eine, die da auch nach vorne geht, Innovatives mal ermöglicht macht, zu schauen, was kann anders funktionieren und da ein bisschen auch ins Risiko zu gehen, zu sagen, hey, wir finanzieren das, wir probieren das mal aus. Ein Teil von Unternehmertum ist auch zu sagen, hey, wir haben das ausprobiert, es funktioniert nicht, wir lassen es wieder. Das ist als systemischer Player, der mit Steuergeld finanziert wird, durchaus schwieriger und das Bildungsministerium hat auch eine andere Aufgabe. Also die da ein bisschen in die Neugierde, ins Risiko zu gehen und Dinge aus dem Boden zu heben und zu einer Größe zu bringen, wo dann diese Lösungen auch systemanschlussfähig sind, das halte ich für ganz zentral für die Rolle der Stiftungen. Diese Anschlussfähigkeit ans Bildungssystem ist mir persönlich ein riesiges Anliegen und das ist in Österreich auch noch ein bisschen eine Blackbox, wie denn das funktionieren kann. Also Lösungen, die im Privaten entstehen, die durch unterschiedliche private Geldgeber, aber vielleicht auch durch öffentliche Förderung finanziert werden. Wie bringen wir Lösungen in die Breite, die tatsächlich gut funktionieren? Und das ist die Schnittstelle und Kooperationsstelle zum öffentlichen Sektor. Die gilt in nächster Zeit mehr auszuloten und rauszufinden, wie das funktionieren kann. Denn eins ist auch klar, Stiftungen können anschieben, können am Anfang da sein, aber die Stiftungslandschaft in Österreich ist zu klein, als dass sie Evergreens auf Dauer finanzieren kann. Also wenn sich Initiativenlösungen so etabliert haben, dass man sagt, hey cool, das sollte in ganz Österreich ausgerollt werden, dann geht das nur mit der öffentlichen Hand.
Wie es ja so oft ist im sozialen Innovationsbereich und wenn man es als Prozess sehen würde, am Ende steht dann der Systemic Change, der dann idealerweise ja auch getragen wird, unabhängig von vielleicht privaten GeldgeberInnen, Stiftungen und so weiter. Du hast jetzt erwähnt, eben Förderungen und Geld ist das eine natürliche Riesenpunkt, Capacity Building, aber vor allem auch Räume zu öffnen, um Kooperationen entstehen zu lassen. Vielleicht auch hier ganz konkret bei euch in der Mega Bildungsstiftung. Wie funktioniert das? Wie versucht ihr, diese Räume zu kreieren?
Da gibt es ein total schönes Format, das ich geerbt habe als Person, das die Mega seit 3 Jahren macht. Das ist das Österreichische Bildungsforum. Das findet traditionell im Herbst statt. In der Startup-Welt wird man vielleicht sagen, es ist ein 24-stündiger Innovationssprint. Wir laden da 70 bis 80 Expertinnen aus 6 bis 8 Gebieten ein, gemeinsam zu einem Thema zu arbeiten. Vor 2 Jahren war es Schulautonomie, letztes Jahr war es, wie viel Leadership brauchen Kindergärten und Schulen eigentlich. Und das Endergebnis davon war ein Maßnahmenkatalog, der dann auch an alle bildungspolitischen Referentinnen und Politiker auf allen Ebenen versandt wurde. Ein total spannendes Format, weil dort von der Verwaltung, von der politischen Ebene, alle bildungspolitischen SprecherInnen, von Schulleitungen, Lehrkräften, SchülerInnen, Bildungsinitiativen, 70 bis 80 Personen, 24 Stunden tatsächlich in ein gemeinsames Erarbeitungsformat gehen, mit dem Ziel, nach 24 Stunden einen Output zu haben. Ich finde, es ist ein wahnsinnig schönes Beispiel, wie man Kooperation facilitaten kann. Die Mega agiert dabei als Prozessorchestratorin, die den Rahmen dafür bietet, und was die Ergebnisse sind, entsteht mit und durch die Teilnehmenden. Und es ist durchaus auch ein Weltenverbinden, weil so oft passiert es gar nicht, dass jemand aus der Verwaltung mit der Schulleitung hands-on zu einem Thema arbeitet. Und ich glaube, diese Räume braucht es aber, damit die Bedürfnisse von unterschiedlichen Welten einfach sichtbar werden, Platz haben und man Lösungen findet, die für alle Seiten passen. Genau, das ist ein Beispiel, wie die Mega das macht.
Wenn man es jetzt irgendwie plakativ sehen möchte, dann ist da vielleicht jemand aus der Verwaltung, aus dem Bildungsministerium mit ganz anderen Strukturen, mit ganz anderen Prozessen, mit ganz anderen, ja, vielleicht auch, wir haben über die Größe, wir haben über 6000 Schulen gesprochen, konfrontiert als jemand, der vielleicht ein Bildungs-Startup gründet und versucht, eine Idee ins Laufen zu bringen. Vielleicht in diesem Format, aber vielleicht auch in anderen. Wie hast du da das Gefühl, wie schafft man es, diese Welten auch an einen Tisch zu bringen?
Das ist durchaus eine Herausforderung. Ich halte es für zentral, dass es passiert. Und ich glaube auch, dass das gemeinsame Verständnis für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und die unterschiedlichen Realitäten total gewinnbringend ist, um in die Kooperation zu kommen. Es braucht den physischen Mensch-zu-Mensch-Kontakt und ganz viel Vertrauensbildung. Und am Ende, alle Systeme und Organisationen bestehen aus der Summe der Individuen und man muss sich als Mensch begegnen, damit Kooperation möglich ist. Und ich glaube, es ist ganz zentral, dass man in allen Formaten immer die Begegnungszonen schafft, um sich tatsächlich menschlich zu begegnen, ein Vertrauen aufzubauen und dann potenziell in eine Kooperation zu gehen. Das ist für mich die Basis, damit Kooperation und Partnerschaft funktionieren kann. Ich glaube, wir haben da noch viele Möglichkeiten, Formate auszuprobieren, die das zum Ziel haben und das zu bezwecken. Zentral dabei ist natürlich auch, dass sich alle Akteure darauf einlassen. Also es muss schon auch der Wunsch da sein, da reinzugehen, weil das löst natürlich währenddessen schon auch immer wieder Frustration und Reibung aus, sichtbar oder unsichtbar. Ohne dem geht's nicht, wenn sich unterschiedliche Welten begegnen. Das gilt es zu halten.
Absolut. Und durchaus ja dann der Moment, wo es spannend wird vielleicht auch. Jetzt ist aber Kooperation natürlich ein sehr, sage ich mal, normativ aufgeladener Begriff. Kooperation ist gut. Kooperation ist was, was erstrebenswert ist. Vielleicht aber nicht immer. Vielleicht gibt es Kooperationsprojekte, spezielle Momente, die absolut herausfordernd sind und vielleicht auch ja, negative Auswirkungen haben können, wenn man sich zum Beispiel im Vertrauen auf eine andere Organisation jemanden einlässt, wo es vielleicht nicht passt. Hast du da Herausforderungen, Stolpersteine, irgendwas mitgekriegt, gelernt bisher, wo du sagen kannst, okay, da muss man ein bisschen aufpassen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, die erste Entscheidung ist, mit wem geht man eine Kooperation und Partnerschaft ein? Das sollte eine durchaus gut überlegte Entscheidung sein, ähnlich wie in einer privaten Partnerschaft. Ist man dann, sei es jetzt vertraglich bestimmt oder einfach dem Zweck gewidmet, längere Zeit in dieser Partnerschaft drinnen? Ich glaube, es ist ein Balanceakt, dass in gewissen Kooperationen es Momente gibt, wo man vielleicht auch an einen Punkt kommt, wo man sich denkt, warum mache ich das eigentlich? Ist total normal, das kann man zu einem gewissen Grad auch halten. Und irgendwann muss man dann aber auch für sich selbst klar haben, wie weit gehe ich und wo ist dann aber auch eine Grenze. Und dann ist es auch völlig okay zu sagen, es passt nicht mehr. Und ich glaube, das ist was österreichisch-gesellschaftliches auch grundsätzlich in der Unternehmensgründungskultur. Darf ich scheitern? Wie weit gehe ich oder wann sage ich, nein, ich habe es probiert, aber es passt nicht mehr? Das ist ein Thema, das viel zu wenig präsent ist, weil eigentlich ist es total cool, wenn viele Menschen sagen, hey, ich probiere mal was aus. Aber genauso normal ist es dann zu sagen, naja, bisher hat es gepasst, aber jetzt passt es nicht mehr und das ist auch in Ordnung. Und so würde ich das auch bei Partnerschaften sehen. Also nur weil eine Partnerschaft mal nicht mehr oder eine Kooperation nicht bis zum Ende geht, okay, man hat es probiert und hat es halt nicht funktioniert. Beim nächsten Mal hat man daraus gelernt, was vielleicht die eigene Grenzsetzung bedeutet, was man selbst braucht, damit Partnerschaften, Kooperationen gut funktionieren und dann macht man es beim nächsten Mal besser. Also ich sehe es gar nicht so tragisch, wenn mal eine Kooperation nicht bis zum Ende funktioniert, sondern dann war es eine Lernmöglichkeit und beim nächsten Mal setzt man die Kooperation besser aus oder sucht man sich die Partner anders. Aber das nimmt nicht die Qualität von guten Kooperationen weg.
Also ein bisschen ein Appell auch gegen die Sunk-Cost-Fallacy, dass man irgendwo an was festhält, auch wenn es vielleicht nicht mehr passt, weil vielleicht auch die Erwartung ist, dass man es zu Ende führen muss, auch wenn es vielleicht sinnlos ist oder weniger Sinn hat.
Genau.
Vielleicht auch im Kontext der Stiftungen. Jetzt gibt es durchaus einige Stiftungen, die sich dem Thema Bildung verschrieben haben. Es gibt Bildung Tomorrow, es gibt die Innovationsstiftung für Bildung natürlich auch, es gibt euch, es gibt auch noch weitere. Wie würdest du sagen, ist das Thema der Bildungsstiftungen und das Thema der Bildung in Österreich da aufgestellt? Vielleicht auch, wie funktioniert Kooperation oder Koexistenz oder ganz was anderes da in Österreich in diesem Bereich?
Also erstmal, ich finde es großartig, dass es so viele Stiftungen gibt und ich bin ja jetzt schon länger in diesem Sektor. Vor 10 Jahren gab es den Großteil dieser Stiftungen nicht. Also ich finde es mal als wahnsinniges Qualitätszeichen und Etappe für diesen Sektor, dass es diese Stiftungen einfach gibt, weil das zeigt, es tut sich wahnsinnig viel. Es sind in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig viele Bildungsinitiativen entstanden. Das rührt auch daher, dass die Stiftungswelt sich weiterentwickelt hat. Also das ist für mich per se ein total positives Momentum. Und wir sind gerade auch in einer Phase, wo sich sehr viele Bildungsstiftungen auch fragen, okay, wir sind jetzt alle so zwischen 5 und 10 Jahre alt. Alle haben mal gestartet mit Bildung. Jetzt gibt es doch mehrere Bildungsstiftungen. Und die Frage treibt die Stiftungswelt schon um, welchen Fokus legt jede Stiftung und wo geht man in eine klare Koexistenz, weil das ist mein Thema, das ist deins, aber wo geht man vielleicht auch in eine Kooperation? Das ist was man sich ständig neu ausverhandelt und sich weiterentwickelt. Aber die grundsätzliche Stimmungslage ist sehr wohlwollend miteinander. Und da würde ich auch gerne nochmal den Blick drauf schärfen. Die Stiftungswelt in Österreich hat sich total weiterentwickelt. Die Stiftungswelt, gerade im Bildungsbereich in Österreich, ist aber immer noch verhältnismäßig überschaubar, gerade wenn man dann nach Deutschland oder in die Schweiz blickt. Das heißt, wir sind überhaupt nicht in einem Status quo, wo man sagt, man steht irgendwie in Konkurrenz zueinander, sondern der Kuchen ist immer noch viel zu klein für die Bildungswelt. Schauen wir uns gemeinsam an, wie wir ihn am besten bespielen. Es gibt einzelne Formate, wo Bildungsstiftungen sich schon zusammengetan haben, zum Beispiel Treffpunkt Bildung. Das ist ein Bildungsstammtisch, der von der Mega Bildung Tomorrow, der Future Wings und dem EOLab gemeinsam gehostet wird. Das ist ein kooperatives Element. Und da wird in den nächsten Jahren sicher auch noch mehr entstehen. Die Mega macht heuer erstmals mit der ersten Stiftung gemeinsam den Hackathon in Albach. Also es geht in erste Kooperationsformate, da dürfen sicher auch noch mehr wachsen.
Das heißt ein bisschen ein Entfindungsstadium auch, in dem man sich wahrscheinlich konstant aber befindet.
Genau.
Wie es auch in anderen Sektoren ja durchaus ist.
Inside Impact.
Jetzt haben wir viel über das Stiftungsthema natürlich gesprochen und diese Perspektive, aber für SozialunternehmerInnen, Menschen, die vielleicht was gründen möchten, gibt es da etwas, was du ihnen besonders mitgeben möchtest, wenn es um dieses Thema geht? Also wir haben natürlich jetzt schon über Herausforderungen ein bisschen gesprochen, wir haben auch Beispiele schon gehört, wie so etwas sehr, sehr gut funktionieren kann. Kann man das irgendwie mit einer Helikopterperspektive auch sagen, hey, schaut auf das, das, das und das?
Ich glaube, für alle Menschen, die gründen wollen, gerade in dem Bereich, finde ich schon wichtig, diesen Kooperationsgedanken von Anfang an mitzutragen. Und das heißt ja auch gar nicht, man muss gemeinsam gründen, aber auch in den Gründungsprozess möglichst viele Akteure schon involvieren. Auch Akteure, die vielleicht potenziell mal Geschäftspartner werden können oder auch die öffentliche Hand. Je früher man in diesen Prozessen andere Player involviert, umso höher ist auch das Buy-in von ihnen, dass es später dann tatsächlich in eine Kooperation geht. Das von Anfang an mitzudenken, finde ich total spannend. Und ich meine, da spießt sich die Startup-Logik halt auch sehr mit der Wirkungslogik. Skalierung im Wirkungsbereich heißt nicht zwangsläufig Organisationswachstum, sondern mit welchen Partnern, über welche Modelle kann ich meine Wirkungslösung skalieren, sei das über Franchise, sei das über Open Source, sei das, ich weiß total gut, was für die Zielgruppe in Wien funktioniert, ich gebe das einem etablierten Akteur in Salzburg, das was bitte dort machen und ich freue mich einfach, wenn es dort auch funktioniert und das ist aber nicht bei meiner Organisation, bis hin zu, ich gebe das Konzept an die öffentliche Hand. Das ist eine ganz andere Logik als eine klassisch marktwirtschaftliche Startup-Logik. Die gilt von Anfang an in einem Organisationsdesign gut mitzudenken. Also was wäre mein Endgame, heißt das so schön, in der Wirkungswelt. Also wie hätte ich gerne, dass meine Wirkungslösung sich skaliert und selbstständig macht? Bin das ich als Organisation oder bin ich bereit, das anderen weiterzugeben oder auch zu systemisch zu verankern? Und das ist schon noch eine persönliche Entscheidung von der Gründungsperson. Was will ich? Will ich als Mensch und als Organisation das immer weitertragen oder bin ich bereit, das abzugeben? Gerade im Bildungsbereich oder in Lösungen, die in öffentlichen Gütern sich ansiedeln, plädiere ich sehr, sehr stark dafür, dass man sich darauf einlässt, anders zu denken und diese Endgames durchaus durchzuspielen und da auch mit Partnern schon darüber zu sinnieren, auch in frühen Stadien, wie könnte denn das sein? Ich glaube, da ist ganz viel Luft nach oben in Österreich, diese systemische Wirkung so zu denken und diese Wege zu gehen. Das ist sehr unklar, wie diese Wege aussehen. Deswegen ist es auch so schwierig, weil es so wenig Vorbilder gibt. Aber ich glaube, wenn wir wirklich über System Change reden, dann geht es nur über organisationsübergreifende Skalierung mit im besten Fall systemischen Playern und das von Anfang an zu internalisieren und mitzukonzipieren, halte ich für sehr zentral. Wenn es um Kooperation geht, ansonsten wünsche ich alten Gründungspersonen ein gutes soziales Umfeld und Netzwerk, damit die Batterien immer wieder aufgeladen werden, um in dieser Gründungsreise des Sozialunternehmertums immer wieder Kraft zu tanken.
Sehr schön. Ja, auch vielleicht eine Form von Kooperation zwischen Personen dann, dass man jemanden beim Energiespeicher auffüllen ein bisschen unterstützt.
Auf jeden Fall.
Ja, schon fast zum Abschluss aus deiner Perspektive für das Thema Bildungsinnovation, für die Bildungslandschaft in Österreich. Wie glaubst du, geht's weiter? Was ist dein Trendausblick oder was ist dein Wunschgedanke vielleicht auch für den Sektor?
Was ist mein Wunschgedanke? Wir kommen ganz unterschiedliche Ebenen. Das eine ist, wie finanzieren wir Bildungsinitiativen als Gesellschaft, sei das jetzt öffentliche Förderungen, private Geldgeber? Wir haben in Österreich sehr viel die Projektlogik-Finanzierung verankert. Wenn wir in den angelsächsischen Raum schauen oder auch nach Deutschland, da gibt es schon eine Trendumkehr weg von Projektfinanzierung hin zur Kernfinanzierung von Organisationen. Ich würde mir sehr stark wünschen, dass in Österreich der Trend auch mehr in diese Richtung geht, weil es viel mehr Raum für Innovation aufmacht, wenn eine Organisation nicht projektbeschränkt arbeitet und denkt, sondern sich mit der ganzen Organisationskraft einem Thema widmet. Das würde ich mir extrem wünschen. Dann ein weiterer Punkt. Innovation ist auch ein sehr inflationär gebrauchtes Wort. Für mich muss man Innovation immer in Relation zum System setzen. Etwas, was in der Bildungswelt seit auch 1 bis 10 Jahren da ist und funktioniert, ist immer noch wahnsinnig innovativ im Verhältnis zu einem System, das einfach sehr, sehr historisch lang und stark gewachsen ist. In der Finanzierung drängt dann halt oft auch immer wieder in die Innovation gehen zu wollen. Mich reizt das Thema der Beständigkeit von Innovationen ganz stark. Also wie halten wir auch die, die schon bewiesen haben, hey, das funktioniert, aber noch nicht systemisch verankert sind. Und ich glaube eigentlich auch, dass das wiederum ein Qualitätszeichen von der Entwicklung der ganzen Szene ist, dass wir jetzt doch einige dieser Organisationen haben, die eben nicht mehr so jung sind, aber zeigen, dass sie, was sie gut können. Und der nächste Schritt eigentlich ist, okay, wie können wir das tatsächlich verankern? Mitunter deshalb war auch ein Impuls, heuer als Mega den Mega Alumni Award zu vergeben und eben nicht in eine neue Projekteinreichung für Dinge, die neu gestartet werden, sondern zu schauen, wer im Mega Alumni Portfolio hat Wirkung schon sehr, sehr gut erreicht und wir honorieren heuer das. Also die Wirkung, die bereits da ist, auch in drei unterschiedlichen Kategorien, breite Wirkung, tiefe Wirkung, systemische Wirkung, weil es uns auch darum geht, unterschiedliche Wirkungsdynamiken sichtbar zu machen. Genau, also das eine ist mehr Bestandsinnovation sichtbar machen und fördern, mehr Kernfinanzierung von Sozialunternehmen. Und mein drittes großes Herzensthema ist die systemische Integration von Lösungen, die funktionieren und da auch die Verwaltung und die öffentliche Hand mit an Bord zu kriegen. Und ich glaube, Stiftungen haben da eine Rolle des Brückenbauens, diese unterschiedlichen Welten einzuladen, gemeinsam miteinander zu denken, sich kennenzulernen, Vertrauen zu bilden und Lösungswege zu konzipieren, wie dann diese systemische Skalierung funktionieren kann.
Sehr fein, das sind drei durchaus ambitionierte, aber sehr, sehr schöne Gedanken für die Zukunft der Bildungslandschaft. Jetzt muss ich ganz kurz Werbung noch machen für tatsächlich eine andere Folge, genau zum Thema Innovation und Stabilität. Ist das ein Trade-off mit einer Teach for Austria Kollegin von dir, mit der Rosa Bergmann von der Hobby Lobby, haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Für alle da draußen, der Link kommt da natürlich in die Shownotes. Ja, Lisa Maria, wir sind schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben, glaube ich, einiges gelernt. Vielen, vielen Dank dazu. Also mit einem Bildungsthema viel lernen ist ja fast Meta irgendwie. Dennoch noch einmal die Frage, hast du noch irgendeinen Rat, den du unseren ZuhörerInnen zum Thema mitgeben möchtest? Zum Thema Kooperation, zum Thema, jemand hat eine Idee für eine Bildungsinnovation, aber vielleicht auch zum Thema Social Entrepreneurship allgemein.
Alle, die den Impuls verspüren, in diese Richtung zu gehen, erstens mal go, go, go and do it. Es ist ein total spannendes Feld und ich finde es extrem wichtig, dass sich Menschen in ihrer hauptberuflichen Tätigkeit diesen Themen widmen, weil auch die Entscheidung, wo widme ich meine Arbeitskraft hin, ist eine wichtige Entscheidung. Und wenn sich viele Menschen dazu entscheiden, gesellschaftswirksame Tätigkeiten auszuüben, dann ist auch das ein hoher Wirkungsgrad in eine richtige Richtung. Also einfach machen und dann schauen, wo man landet. Meistens ergeben sich die schönsten Dinge aus der Ungewissheit. Und wir sind ja im Inside Impact. Insofern würde ich alle nochmal einladen, egal was sie tun, wo sie sind, immer mal wieder die Wirkungsbrille aufzusetzen und sich selber zu fragen, was ist mein Wirkungsraum, den ich gerade habe? Nutze ich den aus? Was kann ich für Entscheidungen treffen und Handlungen setzen, die möglichst größte Wirkung erzeugen? Und das ändert, glaube ich, schon was auch im Alltag.
Das sind perfekte Schlussworte. Liebe Lisa Maria, vielen, vielen Dank fürs Dasein und ja, für das wunderbare Gespräch.
Vielen Dank dir.
Ja, und das war's auch schon mit dieser Folge zum Thema Kooperationen mit Lisa Maria Sommerfein, Generalsekretärin bei der Megabildungsstiftung. Falls ihr Feedback dazu habt, Fragen, was auch immer, gerne insideimpact@wu.ac.at ist die E-Mail-Adresse. Ihr findet uns auch auf Instagram, insideimpact mit Unterstrich zum Schluss. Weiterführende Infos zu dieser Folge gibt's natürlich auch in den Shownotes. Und ja, wir hören uns schon bald mit der nächsten Folge. Bleibt uns gewogen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe von der WU. Ciao und Baba.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.